kurz allgemeine Infos durchgeben. Wunderschönen guten Morgen. Wir sind vom Chemnext Recording, wir sind in der Serviceanrichtung der Uni Konstanz und zeigen auch unter anderem Vorlesungsaufzeichnungen auch. Dieser Semester wieder die Firma Drescher. Ist eine gute Sache. Ich wollte uns ganz kurz ein paar Infos vorab geben. Wir werden hinten immer mit der Kamera stehen, aber eigentlich sehr dezent und unauffällig. Das ist die Idee dahinter auch ein bisschen, sodass der Unterricht klassisch stattfinden kann. Seid natürlich und ausgesprochen aufgefordert, Fragen zu stellen, das Ganze dialogisch zu führen, wie der Drescher sich das auch vorstellt. Uns ist wichtig, dass das Ganze ein ganz normaler Vorlesungsprozess ist. Die Fragen von euch werden normalerweise im Nachhinein rausgeschnitten, weil, wie gesagt, wir zeichnen den Herrn Drescher auf. Die Persönlichkeitsrechte von euch werden in dem Fall auch nicht berührt. Das ist auch nicht, wie gesagt, die Absicht von uns. Uns ist wichtig, dass ihr besonders im Nachgang die Chance habt, vielleicht gewisse komplexe Zusammenhänge auch nochmal Revue passieren zu lassen und zum anderen aber auch ganz einfach euch für die Klausur vorzubereiten mit den Aufzeichnungen. Ja, ansonsten, hier habe ich eine kleine URL hingeschrieben, streaming.uni-konstanz. Das ist die, die ihr euch vielleicht notieren solltet, weil da sind die ganzen Aufzeichnungen auch wieder zu finden. Ziel ist für uns, dass ihr normalerweise so nach 2 Tagen die aktuelle Vorlesung dann auch online zur Verfügung stellen. Wir gucken mal, dass wir vor Ostern die jetzige hinkriegen, aber ich gehe mal ganz zuversichtlich, dass wir das packen. Freitag ist er dann, glaube ich, frei. Und sind Fragen noch zu unserer Aufzeichnung in diesem Service? Wenn nicht, dann wünsche ich euch. Ja, hier vorne. Ja, ja. Genau, das ganze Semester über. So schaut's aus. Das ist dann optimal. Ja, hier in der Mitte.
Was ist das Ziel, das dann auch in anderen Vorlesungen zu machen, also in
allen? Ja, wir bieten das für verschiedene Vorlesungen an. Hängt aber auch nur mit unseren ganzen IBIs zusammen. Also wir haben mittlerweile einen ganz ordentlichen Fuhrpark an IBIs, sage ich immer. Aber natürlich können wir nicht alles abdecken. Aber die Idee ist auf jeden Fall, also ich koordiniere das Ganze. Und mir ist wichtig, dass ich aus allen Fachbereichen was anbieten kann. Weil das soll der Service sein, den jeder wahrnehmen kann. Und wenn ihr bei einer anderen Vorlesung seid, wo ihr denkt, das ist auch was Gutes, das sollte man vielleicht darauf festhalten und dann auch gerne uns eine E-Mail schreiben, weil ich einfach nur froh bin, wenn ich ein bisschen Input von außen komme. Es ist in jedem Fachbereich drin und kann abwägen, was das wirklich für eine Einführungsveranstaltung ist, die einfach wichtig ist. Ja, wir sind nur richtig voll geworden. Ihr müsst jetzt den anderen Kollegen erzählen, weil ich bin jetzt auch wieder raus. Ich wünsche euch ein schönes Semester. Alles Gute.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Physikalische Chemie 1. Das ist mir eine große Freude. Ich habe sehr dafür gekämpft, dass ich diese Vorlesung halten darf. Ich glaube, ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, dass es wahrscheinlich die intellektuell anspruchsvollste Vorlesung Ihres Bachelorstudiums wird. Warum das so ist, werde ich gleich noch erklären. Jetzt haben Sie gerade schon gehört, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird, was ich sehr unterstütze und Sie auch sehr ermutigen möchte, diese Aufzeichnung zu nutzen. Es gibt noch ein Detail, was hilfreich für Sie sein könnte. Darf ich vielleicht beginnen damit, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Malte Drescher. Ich beschäftige mich in meiner Forschung nicht mit theoretischer Chemie wie in dieser Vorlesung. Das ist mir sehr wichtig. Tatsächlich beschäftigt sich meine Arbeitsgruppe, die hier zu Teilen abgebildet ist, mit Spektroskopie komplexer Systeme. Unter komplexen Systemen versteht man zum Beispiel Polymerketten in Nanopartikeln oder Proteine in biologischen Zellen. Immer da, wo noch viel andere Sachen drumherum sind, da interessieren wir uns für Struktur und Dynamik von großen Molekülen und benutzen magnetische Resonanzmethoden, um diese Struktur und Dynamik rauszufinden. Ein Teil dieser Arbeitsgruppe werden Sie kennenlernen, nämlich in Form Ihrer Tutoren, die die Übungen zu dieser Veranstaltung anbieten, dazu nachher mehr. Dann würde ich Ihnen gerne einen groben Überblick über das geben, was in der physikalischen Chemie passiert. Und Sie haben vielleicht schon in Ihrem Studienplan gesehen, dass dies die Auftaktveranstaltung ist für eine physikalische Chemie 1. Und da gibt es also auch noch eine physikalische Chemie 2, eine physikalische Chemie 3 und eine physikalische Chemie 4. Der Vorspann physikalische Chemie deutet auf diese klassische Einteilung der Chemie hin mit organischer Chemie, anorganischer Chemie, physikalischer Chemie. Gleich vorneweg in Konstanz, wir leben das nicht besonders ausgeprägt. Unsere Arbeitsgruppen, also die Arbeitsgruppen der 14 Professoren im Fachbereich, lassen sich gar nicht immer zuteilen, genau zu einem dieser Gebiete. Wenn Sie jetzt zum Beispiel den Sebastian Pollertz nehmen, haben Sie den schon kennengelernt? Nein, da wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, ist das jetzt eher anorganische Chemie oder eher physikalische Chemie, ähnlich beim Alexander Wittemann, der irgendwie was mit Kolloiden macht, da ist es unklar. Also sprich, in unserer Forschungsarbeit haben wir diese Unterteilung praktisch gar nicht, in der Lehre haben wir sie ganz klassisch schon und da beginnt eben physikalische Chemie 1 mit ihrer Ausbildung in physikalischer Chemie. Wie lässt sich das einordnen? Sie sehen, dass PC1 bis PC4 noch flankiert werden von zwei Praktikumsveranstaltungen, dem Anfängerpraktikum und dem fortgeschrittenen Praktikum, wo Sie versuchen dürfen, selbst physikalisch-chemische Problemstellungen zu bearbeiten. Und Sie sehen hier so eine gewisse Einbettung, wo wir mit der physikalischen Chemie Anschluss finden zu den anderen Fächern. Also Sie sehen Molekülanalytik, Polymerchemie, Kolloidchemie, aber auch Biophysik. Das sind die Bereiche, in die wir hoffen, dass unsere Veranstaltungen in der physikalischen Chemie ausstrahlen. Ich würde Ihnen kurz einen Überblick geben, wie die Veranstaltungen PC1 bis PC4 aufgebaut sind und natürlich gleich auch nochmal viel ausführlicher erzählen, was in PC1 passiert. Da geht es zunächst mal um die Grundlagen der Quantenmechanik. Per Definition setze ich voraus, dass Sie sich, wenn Sie Nanoscience oder Chemie studieren, wenn Sie also interessierter Informatiker sind oder Chemie oder Nanoscience studieren, dann interessieren Sie sich per Definition für Atome und Moleküle. Und wissen Sie, ein wichtiger Bestandteil sind Elektronen oder Kerne. Und das Verhalten dieser Teilchen möchten Sie theoretisch beschreiben können. Und das können Sie nicht mit klassischen Modellen, also sprich Elektronen verhalten sich nicht wie kleine Murmeln oder Gummibälle oder sowas, sondern die verhalten sich komplett anders, nämlich quantenmechanisch. Das haben Sie in der Schule wahrscheinlich schon mal irgendwie angerissen. Da haben Sie irgendwie vielleicht das Doppelspaltexperiment diskutiert oder haben diskutiert, warum man klassisch gesehen keine stabilen Atome erwarten würde. Das werden wir jetzt auf eine solide theoretische Basis stellen, nämlich die Basis der Quantenmechanik. Gleich vorneweg, es ist bekannt, dass die Quantenmechanik eine Theorie ist, von der wir wissen, dass sie sicher falsch ist. Das erkennt man daran, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel versuchen wollten, das Verhalten von Galaxien mit Quantenmechanik zu beschreiben, kommt Nonsens raus. Da brauchen Sie Relativitätstheorie. Und vielleicht haben Sie schon mal davon gehört, dass Wissenschaftler immer noch auf der Suche nach der Weltformel sind, mit der sie die Welt erklären können, vom Elektron bis zur Galaxie. Das ist bisher noch nicht gelungen. Deswegen beschäftigen wir uns in dieser Veranstaltung hier trotzdem mit Quantenmechanik, weil die Quantenmechanik für den Bereich der Moleküle, der Atome, der Elektronen Vorhersagen liefert, die bisher noch nie falsifiziert worden sind. Deswegen können Sie zumindest in diesem mikroskopischen Bereich sehr, sehr gut mit Quantenmechanik arbeiten. Dazu werden wir zunächst mal Modellsysteme ins Spiel bringen, quantenmechanische Modellsysteme. Bevor wir uns überhaupt irgendwelchen Atomen oder Molekülen zuwenden, ich werde später darauf eingehen, wir werden dann als letztes Modellsystem ein echtes chemisches System beschreiben, nämlich das einfachste Atom, was Sie sich vorstellen können. Das ist übrigens gleich mein erster Hinweis für Ihre zukünftigen mündlichen Prüfungen. Falls Sie gefragt werden sollten, was Ihr Lieblingsatom ist, ist die richtige Antwort immer das Wasserstoffatom, weil Sie da eben ganz, ganz weit kommen in der theoretischen Beschreibung. Sprich, zu den quantenmechanischen Modellsystemen gehört auch das Wasserstoffatom. Dann kommen natürlich später mehr Elektronenatome ins Spiel. Da haben Sie schon was gehört von Spins. Sie haben jetzt auch eine Vorlesung Allgemeine Chemie. Wer macht die denn? Drei verschiedene. Der Herr Macking sicher nicht, der ist gerade in Oxford. Ach nee, die haben es im letzten Semester gehört. Und okay. Und der Herr Macking ist, glaube ich, ein Freund, der zeichnet so Pfeilchen hoch, Pfeilchen runter. Das ist so eine abkürzende Schreibweise für Spin-Up und Spin-Down. Wir werden das Ganze auch auf eine theoretische Grundlage stellen und mathematisch beschreiben, was es mit Spins auf sich hat. Und dann kommen wir eben zu Atomen, Molekülen und chemische Bindung. Wenn Sie gefragt werden, was ist Ihr Lieblingsatom, was ist Ihr Lieblingsmolekül, können Sie schon raten, was Ihre Antwort wäre. Ich hätte jetzt gewettet, dass Sie sagen H2. Tatsächlich ist das noch zu kompliziert. Ich würde Ihnen empfehlen, H2 plus zu sagen. Dann haben Sie sozusagen nur zwei Kerne und ein Elektron. Sie sehen schon, wir kommen nicht wahnsinnig weit hier, aber Sie können beruhigt sein, in physikalischer Chemie 3 werden dann auch deutlich schwierigere Moleküle besprochen. Hier geht es einfach in dieser Veranstaltung darum, überhaupt erstmal zu erklären, wie kann man eine chemische Bindung überhaupt beschreiben. Und dazu geht auch H2 natürlich wunderbar. Dann haben wir im nächsten Semester die Veranstaltung PC2. PC2 ist unser Thermodynamik-Block. Und hier verwenden wir zwei verschiedene Ansätze, nämlich einmal das, was als makroskopische Thermodynamik hier beschrieben ist. Das ist eine phänomenologische Thermodynamik. Da holen wir Sie dabei ab, dass wir Sie fragen, was passiert, wenn Sie Luft in der Luftpumpe zusammendrücken. Was passiert mit der Luft? Was passiert mit der Temperatur? Haben Sie eine Vorstellung? Temperatur steigt, das haben Sie irgendwie im Gespür. Das kann man alles beschreiben, makroskopisch. Und wir werden dann aber auch, das sehen Sie in der dritten Zeile, die statistische Thermodynamik einführen, bei der wir dann eben diskutieren, dass die Luft natürlich aus Molekülen besteht und wir dann statistisch beschreiben können, wie sich diese Moleküle verhalten. Statistisch deswegen, weil es natürlich sehr, sehr, sehr viele Moleküle sind, die sich in ihrer Luftpumpe befinden. Und dann haben wir da einen Zugang sowohl von der phänomenologischen als auch von der statistischen Seite. Das wird die Veranstaltung Physikalische Chemie 2 sein. In der Physikalischen Chemie 3 gibt es dann sozusagen wieder den Bezug zurück auf Physikalische Chemie 1. Dort geht es dann weiter mit Quantenmechanik, nämlich jetzt für komplexere Systeme. Hier sind organische Pi-Systeme genannt, Übergangszustände. Und wir werden dann in PC3 auch die Spektroskopie ins Spiel bringen. Spektroskopie ist die Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit Molekülen. Und da Moleküle üblicherweise zu klein sind, um sie irgendwie mit bloßem Auge oder per Mikroskop zu sehen, ist Spektroskopie eine sehr gute Möglichkeit, um was herauszufinden darüber, wie ist die Struktur und Dynamik dieser Moleküle. Auch das wird sehr stark quantenmechanisch geprägt sein. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass das den Anschluss liefern wird an viele Arbeitsgruppen der physikalischen Chemie. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, welche Arbeitsgruppen der physikalischen Chemie hier in Konstanz aktiv sind. Ja, und dann haben wir noch die PC4. Da geht es dann wieder um größere Systeme. Da geht es um Transportprozesse, Diffusion, intermolekulare Wechselwirkungen, also was weiß ich, mit Zellbildung, Kolloide und Elektrochemie. Und dann haben wir noch die beiden Praktika. Wir haben einmal das Praktikum für Anfänger. Hier geht es um Kennenlernen physikalisch-chemischer Messtechniken. Da ist die Idee, dass Sie noch relativ klare Anweisungen bekommen, wie Sie einen solchen Versuch durchführen können, während wir im Praktikum für Fortgeschrittene dann Ihnen überlassen möchten, die physikalisch-chemischen Experimente auch zu konzeptionieren und dann durchzuführen. Da ist also dann ist sozusagen mehr Kreativität von Ihrer Seite gefragt. Das wäre der Schnelldurchlauf durch PC1 bis 4 plus Praktika. Jetzt würde ich gerne noch ganz kurz die Arbeitsgruppen in der physikalischen Chemie vorstellen. Wir haben einmal die Arbeitsgruppe von Andreas Zumbusch, den haben Sie natürlich auch noch nicht kennengelernt, den haben Sie vielleicht im Mathefokus kennengelernt. Ah, dann kennen Sie ihn gut. Andreas Zumbusch beschäftigt sich mit Einzelmolekülmikroskopie und optischer Spektroskopie. Sie sehen schon, da taucht jetzt Spektroskopie wieder auf. Sie werden sehen, dass Spektroskopie in der physikalischen Chemie in Konstanz einen wichtigen Schwerpunkt bildet. Ja, und eben Andreas ist der Mann, der mit seiner Arbeitsgruppe Laser und Mikroskope und so weiter einsetzt, um Informationen über Moleküle sowohl im materialwissenschaftlichen als auch im biophysikalischen Bereich zu gewinnen. Dann haben wir Karin Hauser. Karin Hauser haben Sie dann noch nicht getroffen. Sie ist Professorin für physikalische Chemie und sie beschäftigt sich mit Schwingungsspektroskopie. Sie guckt sich also an, wie Moleküle schwingen, um daraus Rückschlüsse zum Beispiel auf Wechselwirkungen zwischen Molekülen zu ziehen, rauszufinden, wie irgendwelche Proteine aggregieren und dadurch Krankheiten auslösen können. Das ist das Gebiet von Karin Hauser. Wir haben dann Professor Helmut Kölfen. Helmut Kölfen beschäftigt sich mit nicht klassischer Kristallisation, viel mit materialkundlichen Sachen. Also wie könnte man zum Beispiel biegsameren Zement machen oder wie kann man was hat er noch? Er hatte noch irgendwas Schönes, richtig. Sehr gut gefällt mir ein Projekt von ihm, bei dem er Zahnpasta herstellt, die hilft, sozusagen den Zahn wieder wachsen zu lassen, wenn sie ein Loch drin haben. Das sind so Dinge, mit der sich die Gruppe von Helmut Kölfen beschäftigt. Dann gibt es die Christine Peter. Christine Peter beschäftigt sich mit theoretischer Chemie. Sie wäre also eigentlich diejenige, die diese Veranstaltung hier auch gut machen könnte. Aber da Christine Peter erstens nicht alle theoretischen Veranstaltungen im Curriculum übernehmen kann und zweitens es für uns Experimentatoren auch sehr wichtig ist, dass sie theoretische Grundlagen haben, stehe ich heute hier. Und ja, Christine Peter, sie simuliert die Experimente von ganz vielen unserer Arbeitsgruppen, um eben immer auch noch eine theoretische Unterfütterung zu haben. Ja, und dann werden wir ergänzt durch Nachwuchswissenschaftler. Wir haben Jennifer Matthies gerade hier, eine Frau aus den Niederlanden, die sich mit magnetischer Resonanzspektroskopie auch beschäftigt, mit der ich mir die Labore auch teile. Wir haben hier Michael Kovermann, den Juniorprofessor für NMR-Spektroskopie. Haben Sie schon was mit NMR-Spektroskopie zu tun gehabt? Die Synthesepraktiker fangen jetzt erst an, ne? Im dritten sogar erst. Okay, ja. Und da werden Sie dann viel Kontakt haben zu NMR-Spektroskopie. Ja, und dann gibt es natürlich noch unsere Arbeitsgruppe, die hatte ich vorhin schon mal kurz eingeblendet. Wir beschäftigen uns eben auch mit magnetischer Resonanzspektroskopie zur Aufklärung von Struktur und Dynamik von Molekülen in komplexen Systemen. Nach diesem Vorspann würde ich jetzt gerne ein paar Formalitäten mit Ihnen klären, wie diese Veranstaltung abläuft und Ihnen danach ein Inhaltsverzeichnis der Veranstaltung präsentieren. Also, die Veranstaltung PC1 besteht aus 4 Stunden Vorlesung pro Woche. Den ersten Slot haben Sie offensichtlich schon gefunden. Der ist Dienstagmorgens 8.15 Uhr in R512. Wir haben noch einen zweiten Termin, nämlich freitags um 10 Uhr. Das ist dann in R611. Das sind die beiden Vorlesungsveranstaltungen. Wir haben außerdem noch Übungen. Und diese Übungen werden in 4 Gruppen unterteilt und diese Gruppen würde ich Ihnen kurz vorstellen. Wir haben einmal eine Gruppe 1, die ist Freitag um 11.45 Uhr in M627. Wir haben eine zweite Übungsgruppe, die ist freitags um 11.45 Uhr in L601. Wir haben eine dritte Übungsgruppe, die ist in dem darauffolgenden Slot, also Freitag 13.30 Uhr und zwar in M631. Und wir haben eine Übungsgruppe zur gleichen Zeit, Freitag 13.30 Uhr in L829. Diese Gruppen werden jeweils von einem Tutor geleitet, die Gruppe 1 von Juliane Steele, Gruppe 2 von Pia Witter, Gruppe 3 von Sonja Tischlik und Gruppe 4 von Andreas Scherer. Alle 4 werden später auch nochmal hier vorbeikommen und sich vorstellen. Ich hatte Ihnen vorgeschlagen, um 8.15 Uhr zu kommen. Sie haben sich dann auf 9 Uhr eingelassen, glaube ich. Aber gut. Sie können sich jetzt für eine dieser 4 Gruppen anmelden. Das machen Sie bitte über unser Online-System Ilias. Dafür haben wir ein kreatives Passwort kreiert, glaube ich. So ist es. Das Passwort ist groß P, groß C, 1, klein c, klein h, klein e, klein m, groß s, 1, 9. Mit diesem Passwort können Sie sich also bei Ilias zu dieser Veranstaltung anmelden, können sich dann für einen dieser 4 Übungsgruppen eintragen und finden dann auch auf dem Ilias-Server weiteres Material zur Vorlesung. Zum Ablauf dieser Übungen gibt es noch zu sagen, dass Sie jeweils ein Übungsblatt bekommen. Das wird immer mittwochs hochgeladen. Das aktuelle Übungsblatt ist bereits online und dieses Übungsblatt wird dann Freitag die Woche drauf besprochen. Also sprich, Sie bekommen morgen, ausnahmsweise schon heute, ein Übungsblatt. Das können Sie bearbeiten und nächste Woche Freitag in einer dieser 4 Übungsgruppen wird dieses Blatt dann besprochen. Wir haben bei der Vorbereitung auf diese Veranstaltung mit einem Team von Didaktikerinnen zusammengearbeitet, die uns erklärt haben, dass nichts so effizient ist wie semesterbegleitendes Lernen. Das haben unsere Großeltern schon unseren Eltern gesagt. Es hat sich niemand darum gekümmert natürlich. Alle lernen immer kurz vor der Klausur. Das können sie genauso machen. Wir haben allerdings eben jetzt Studien uns nochmal angeguckt, die uns sagen, sie können ungefähr 50% ihrer Vorbereitungszeit sparen, wenn sie ihre Zeit anders verteilen. Also sprich, sie brauchen etwa doppelt so lange oder doppelt so viel Zeit, wenn sie sich erst direkt vor der Klausur vorbereiten, im Vergleich zu, sie lernen vorlesungsbegleitend. Auch das haben uns unsere Großeltern schon gesagt, uns hat sich auch keiner drum gekümmert. Deswegen bieten wir einen weiteren Motivationsanreiz für Sie. Wenn Sie möchten, können Sie die Lösung der Übungsaufgaben schriftlich ausarbeiten und können die abgeben bei uns. Wir korrigieren die für Sie. Und wenn Sie da ordentlich mitmachen, geben wir Ihnen in der Klausur 5 Bonuspunkte. Wenn Sie das machen wollen, dann können Sie die Übungs- oder die Lösung der Übungsblätter immer abgeben mittwochs oder bis Mittwoch 14 Uhr. Und zwar in einen Briefkasten auf L6, der mit PC1 beschriftet ist. Schreiben Sie Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer auf das Blatt, geben die Lösungen ab. Dann korrigieren wir Ihre Lösung. Sie kriegen dann Ihre Blätter zurück in der Übung am Freitag und wir bepunkten die. Wir machen es aus ökonomischen Gründen so, dass wir uns nur stichprobenartig eine Aufgabe rauspicken, die wir korrigieren und bepunkten. Und für die kriegen Sie dann Punkte. Wenn Sie am Ende des Semesters 60% aller Punkte erreicht haben, kriegen Sie 5 Bonuspunkte. An dieser Stelle erwarte ich 2 Fragen. Erstens, gilt diese Bonuspunkteregelung auch für die zweite Klausur? Ja, gilt sie auch. Sie können sie für beide Klausuren, die in der vorlesungsfreien Zeit im Anschluss an diese Vorlesungszeit angeboten werden, nutzen. Auch wenn Sie eine Freischussregelung verwenden oder falls Sie eine Klausur wiederholen, können Sie diese 5 Bonuspunkte verwenden. Sie können diese Bonuspunkte nicht ein Jahr lang aufheben und nicht im nächsten Jahr einsetzen. Und ja, auch wenn Sie in der Klausur nur 45 Punkte erreicht haben und noch 5 Bonuspunkte bekommen, bestehen Sie die Klausur. Das ist, glaube ich, das Übungssystem. Jetzt habe ich den Begriff Klausur schon in den Mund genommen. Dann kann ich Ihnen auch zu Klausur noch was sagen. Es wird wie immer 2 Klausurtermine geben. Der erste Klausurtermin ist am Montag, den 12.08. von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Und zwar in R711. Der zweite Termin, den wir anbieten, ist am Freitag, den 11.10. von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr in A703. Ich habe vorhin, ohne gelauscht haben zu wollen, eine Diskussion mitbekommen, bei dem es darum ging, wie viele Versuche hat man eigentlich laut unserer Studienordnung für eine Klausur. Die korrekte Antwort darauf ist, Sie haben 2 Versuche, die sind beide schriftlich. Wenn Sie aus irgendwelchen Gründen in beiden Klausuren nicht bestehen sollten, dann können Sie einen Härtefallantrag stellen. Dieser Härtefallantrag wird in aller Regel bewilligt. Und dann bekommen Sie eine zweite Wiederholungsprüfung, also eine dritte Prüfung insgesamt. Die ist dann mündlich, sodass Sie also in aller Regel 3 Möglichkeiten haben, allerdings die dritte nur auf Antrag. Für die Klausur sind als Hilfsmittel erlaubt eine mathematische Formelsammlung. Eine mathematische Formelsammlung. Und da dürfen Sie irgendeine verwenden. Wir empfehlen dieser Veranstaltung immer das Taschenbuch der Mathematik von Bronstein. Also ich schreibe vielleicht davor zum Beispiel Bronstein, Taschenbuch der Mathematik. Ich würde Ihnen empfehlen, sich auch dieses Buch jetzt schon zu beschaffen, weil es gute Hilfe leistet, auch bei der Bearbeitung der Übungsaufgaben. Wir haben in der Bibliothek genügend Exemplare reserviert. Falls Sie kein Exemplar bekommen sollten, wenden Sie sich bitte an mich, wir würden dann noch weitere kaufen. Müssten Sie einfach nur sagen, falls sie nicht ausreichen. Das bringt mich gleich zur weiteren Literatur, die Sie für diese Veranstaltung verwenden können. Ganz grundsätzlich machen wir in dieser Veranstaltung nichts, was irgendwie außergewöhnlich wäre. Das heißt, Sie können jedes Lehrbuch der physikalischen Chemie verwenden. Da steht im Wesentlichen überall das Gleiche drin. Im einen sind vielleicht die Formeln hübscher, im anderen sind die Bilder bunter. Suchen Sie sich aus, was Ihnen gut gefällt. Zu den Standards gehört Atkins, Wedler und ein bisschen neuer ist Engel-Reed. und die heißen alle irgendwie physikalische Chemie oder Lehrbuch der physikalischen Chemie oder sowas. Und was für Sie vielleicht noch wichtig ist, ist, dass ich mich in dieser Vorlesung hier relativ eng an Engel Reed halten werde und dass praktisch alle Folien, die ich in dieser Veranstaltung zeigen werde, Abbildungen aus Engel und Reed sind. Das heißt, ich würde Ihnen empfehlen, dieses Buch sich auf jeden Fall mal anzugucken, ob Sie das gut finden. Wenn Sie es nicht gut finden, dann nehmen Sie irgendein anderes. Da gibt es auch noch weitere. Also das ist bei weitem nicht vollständig. Auch für Engel Reed gilt, dass wir sehr viele Exemplare angeschafft haben. Die sollten für alle reichen. Falls Sie kein Engel Reed bekommen, dann melden Sie sich bitte. Wir würden auch hier neue kaufen. Wir haben auch von Engel Reed jetzt genug deutsche Übersetzungen. Sie können aber natürlich auch im englischen Original lesen, wenn Ihnen das lieber ist. Beides ist recht. Gut, lassen Sie mich noch mal kurz auf meinen Spickzettel gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was ich sagen sollte. Der Stream wurde bereits erwähnt. Und bei dem Stream ist mir wichtig, nochmal zu sagen, das ist ein weiteres Angebot für Sie. Sie müssen nicht hierher kommen. Also Sie können zum Beispiel diese Vorlesung komplett sausen lassen und einfach nur Engel Reed lesen. Das wird manchen von Ihnen mehr liegen, als einfach nur zuzuhören. Sie können aber auch sagen, mir passt der Dienstag um 8.15 Uhr nicht so gut in meinen Tagesablauf rein. Ich schaue mir den Stream vielleicht am Sonntagnachmittag an. Das können Sie einfach machen, wie Sie wollen. Also ich freue mich, wenn Sie hier sind, aber ich bin überhaupt kein bisschen beleidigt, wenn Sie nicht hier sind. Gibt es denn von Ihrer Seite Fragen zum Ablauf dieser Veranstaltung? Ja, also auch bei den Übungen gilt, gehen Sie hin, wenn Sie glauben, dass es Ihnen was bringt, lassen Sie es sein, wenn Sie glauben, dass es Ihnen nichts bringt oder wenn Sie nicht können, alles ist prima. Genau. Dann muss ich mit Ihnen noch eine Musterrechnung besprechen, die ich immer sehr erhellend finde. Und zwar wäre meine erste Frage dazu, haben Sie Ihre Studienordnung schon mal gelesen? Und Sie wissen, dass ein wesentlicher Bestandteil auch das Modulhandbuch ist, in dem die Module beschrieben sind. Das ist alles online einsehbar. Da können Sie also genau nochmal nachlesen, was in den Veranstaltungen passiert, wie die Regeln sind und so weiter. Und auch, wie die ECTS-Credits vergeben werden. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass für die Veranstaltung hier 7 ECTS-Credits vergeben werden. Und als Bologna-Profis können Sie damit ausrechnen, dass das einem Gesamtarbeitsaufwand von 240 Stunden entspricht. Dafür kriegen Sie 7 Credits. Und diese 240 Stunden schlüsseln sich wie folgt auf. Es gibt insgesamt 4 sogenannte Kontaktstunden pro Woche. Erwarten Sie nicht zu viel. Das, was wir jetzt gerade haben, ist eine Kontaktstunde. Das heißt, wenn Sie von 15 Wochen ausgehen, mit 4 Kontaktstunden in der Vorlesung, haben wir 60 Kontaktstunden über Semester. Außerdem haben wir Übungen. Bei diesen Übungen haben wir nochmal insgesamt 30 Kontaktstunden im Semester. Das macht insgesamt 90 Stunden. 90 Stunden ist noch weit weg von 240 Stunden. Das heißt, in unserem Modulhandbuch ist aufgeschlüsselt, dass wir zur Vor- und Nachbereitung der Vorlesung jeweils eine Stunde veranschlagen für eine Stunde Vorlesung. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass Sie pro Woche 4 Stunden für Vor- und Nachbereitung im Selbststudium einplanen. Und außerdem haben wir den gleichen Schlüssel für die Vor- und Nachbereitung der Übungen, sind nochmal 2 Stunden. Das heißt, wir haben also 6 Stunden pro Woche, wo wir davon ausgehen, dass Sie sich selbst und alleine oder noch viel besser mit Kommilitonen mit diesem Stoff auseinandersetzen. Dann kommen wir immer noch nicht auf 240 Stunden und deswegen kalkulieren wir noch ein, dass Sie etwa 60 Stunden für die Klausurvorbereitung brauchen. Das heißt, um das einfach nur mal ganz transparent zu sagen, wir gehen davon aus, dass Sie die nächsten 15 Vorlesungswochen sich jede Woche zusätzlich zu der Veranstaltung hier und zusätzlich zu den Übungen noch 6 Stunden mit dem Stoff beschäftigen und dann nochmal für die Klausur etwa 2 Wochen à 30 Stunden für die Vorbereitung investieren. Das ist eine große Verantwortung, die wir Ihnen überlassen. Sie können das völlig frei machen. Niemand wird es kontrollieren, aber die Veranstaltung ist darauf ausgelegt, dass Sie eben diese Zeit irgendwie investieren. Wenn Sie ein Genie sind, brauchen Sie das nicht. Dann hören Sie hier zu und verstehen alles. mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sind sie nicht alle Genies, sondern sind, da sie in Konstanz studieren, wahrscheinlich überdurchschnittlich begabte, aber doch noch nicht geniale Studenten. Ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. Ja? Also seien Sie nicht irritiert, wenn Sie hier einfach nur zuhören und dann in einer Woche hier nicht mehr ein Wort verstehen. Darauf ist diese Veranstaltung nicht ausgelegt. Ich glaube nicht, dass Sie diese Veranstaltung verstehen können, wenn Sie einfach nur zuhören. Sondern ich werde viele Dinge anreißen und die werden Sie hören und denken, okay. Und dann müssten Sie versuchen, die sich selbst nochmal zu erarbeiten. Und jetzt ist mein Appell an Sie, planen Sie dafür Zeit ein. Sie haben einen Stundenplan und da müssen Sie jetzt irgendwo noch 6 Stunden unterbringen, wo Sie eben PC1 im Selbststudium lernen können. Sie können auch, wenn Sie möchten, alles auf die Klausurvorbereitung schieben. Das ist legitim. Wenn es vom Wetter her passt, würde ich das vielleicht auch so machen. Aber dann müssten Sie bitte beachten, wir haben dann 90 Stunden als Selbststudiumszeit im Semester. Unsere Didaktikerinnen erklären uns, wenn Sie die im Block machen, verlieren Sie ungefähr einen Faktor 2. Das heißt, da haben Sie 180 Stunden. Das heißt, Sie müssten dann zusätzlich zu den 2 Wochen A 30 Stunden nochmal irgendwie 6 Wochen A 30 Stunden Klausurvorbereitung reinkriegen. Das wird schwierig. Ja? Also das ist nochmal ein Appell, nutzen Sie die Zeit auch in der Vorlesungszeit. Ich weiß, da gibt es viele andere Dinge, die ja, anstehen, die wichtig sind, das weiß ich alles, aber das wäre hier der Appell. Und ich habe lange mit meinen Kollegen diskutiert darüber, ob wir sie zwingen sollen, diese Zeit im Semester zu investieren. Wir könnten zum Beispiel jede Woche einen Test schreiben oder sowas. Aber wir haben dann gesagt, nein, wir sind an der Universität, das müssen Sie selbst hinkriegen. Aber ich wollte es einfach nur noch mal deutlich gesagt haben. Nach diesen mahnenden Worten würde ich als nächstes das Inhaltsverzeichnis dieser Veranstaltung mit Ihnen diskutieren. Es sei denn, Sie haben jetzt doch noch Fragen zu irgendeinem administrativen Punkt. Ah, es gibt noch einen wichtigen administrativen Punkt. Die Antwort auf Ihre Frage wäre, nein, es gibt kein Skript. Sprich, ich werde eine Menge an die Tafel schreiben, das sind im Wesentlichen Formeln. Die können Sie gerne abschreiben. Wenn Sie nur das abschreiben, was ich an die Tafel schreibe, werden Sie nicht so viel davon haben. Sondern Sie sollten sich natürlich auch das notieren, was ich so drumherum erzähle. Ich versuche mich da mit billigen Tricks, zum Beispiel habe ich gelernt, wenn ich sage, es gibt hier 3 wichtige Dinge, dann schreibt sich jeder auf erstens, zweitens, drittens und so versuche ich Sie dazu zu bringen, irgendwie was mitzuschreiben. Sie können es aber auch lassen, weil all das, was ich sage, ist natürlich in zig Büchern gedruckt. Also Sie können genauso gut aus Büchern lernen, machen Sie es so, wie Sie es wollen. Ich habe mich aber dafür entschieden, kein Skript herauszugeben, aus dem einfachen Grund, ich könnte entweder ein schon existierendes Lehrbuch abschreiben, dann wäre nichts gewonnen. Oder ich könnte versuchen, es selbst zu schreiben, dann müsste ich es besser machen als ein Lehrbuch. Die Lehrbuchautoren haben 40 Jahre Vorsprung. Da bräuchte ich noch einige Iterationen, bis ich was geschrieben habe, was besser ist als ein Lehrbuch. Deswegen machen Sie sich Notizen, freut mich, lesen Sie ein Lehrbuch, aber ich würde sonst nichts weiter rausgeben. Also Physikalische Chemie 1 beginnt mit einem einleitenden Kapitel erstens. Das würde ich mal als Grundlagen bezeichnen und da beginnen wir im ersten Unterkapitel mit klassischen Wellen. Klassische Wellen fallen einem in Konstanz wahrscheinlich zunächst mal irgendwie Wasserwellen auf dem Bodensee ein, die sich ausbreiten, wenn sie an einem schönen Frühlingstag einen Stein in den unberührten See werfen. Und dann wissen Sie, was ich meine. Das kann man alles mathematisch beschreiben. Das sind klassische Wellen. Die Frage ist, warum braucht man in einer physikalischen Chemievorlesung ein Kapitel zu klassischen Wellen? Dafür gibt es 2 Gründe. Zum einen werden wir ein bisschen angucken, Wechselwirkung von elektromagnetischen Wellen mit Molekülen. Und elektromagnetische Wellen verhalten sich wie klassische Wellen. Das werden wir sehen. Das heißt, Sie können dann E- und B-Felder genau mit den gleichen Gleichungen beschreiben, mit denen Sie auch eine Wasserwelle beschreiben können. Der zweite, aber viel wichtigere Grund ist, dass sich tatsächlich auch die Bestandteile von Molekülen, also Elektronen und Kernen, verhalten wie Wellen. Das haben Sie wahrscheinlich schon auch in allgemeiner Chemie irgendwie mal aufgeschnappt. Da gibt es dann irgendwie Wellenfunktionen, die beschreiben, wie sich die Elektronen in einem Molekül verteilen. Und das werden wir alles durchixen. Aber da ist es einfach ganz hilfreich, wenn Sie sich nochmal daran erinnern, wie klassische Wellen eigentlich sich verhalten. Kommen wir zu einem Kapitel 2. Das heißt, warum eigentlich Quantenmechanik? Typische Abkürzung für Quantenmechanik ist QM. Und ich werde Ihnen einfach experimentelle Beispiele liefern, die zeigen, dass die klassische Beschreibung nicht funktioniert, wenn Sie es mit mikroskopischen Teilchen zu tun haben. Ich werde Ihnen zeigen, dass es klassisch gesehen zum Beispiel keine stabilen Atome gibt. Naheliegend wäre die Beschreibung, dass Sie sagen, okay, ich habe einen Atomkern, vielleicht wie eine Sonne in einem Planetensystem, und dann habe ich Elektronen, die um diesen Kern herumkreisen, und dann gibt es eine elektrostatische Anziehung zwischen dem positiv geladenen Kern und dem negativ geladenen Elektron, und sie haben gleichzeitig eine Zentrifugalkraft eines Elektrons auf einer Kreisbahn, sodass sich das Ganze im Gleichgewicht hält. Und dann werden Sie sehen, das funktioniert nicht, weil das Elektron dann elektromagnetische Strahlung abgeben würde. Es würde Energie verlieren und würde innerhalb von Bruchteilen von Sekunden in den Kern stürzen. Wir hätten keine stabilen Atome. Sie werden auch sehen, dass man Elektronen eben nicht als Teilchen auf einer Bahn beschreiben kann, sondern als Wellen. Und dann bauen wir so langsam unser Gerüst für die Quantenmechanik auf. Dann ist Kapitel 3 gewidmet einer wichtigen, wahrscheinlich der wichtigsten Gleichung in dieser Vorlesung, nämlich die Schrödinger-Gleichung, die wir an jeder passenden, unpassenden Gelegenheit wieder rausholen werden. Kapitel 4 ist ein vergleichsweise mathematisches Kapitel. Das hat den guten Titel Operatoren, Observablen, Eigenfunktionen und Eigenwerte. Operatoren, Observable, Eigenfunktionen, Eigenwerte. An dieser Stelle würde ich gerne nochmal nachfragen, Sie haben letztes Semester schon die Mathe 1 gehört und hören jetzt parallel Mathe 2. Das macht Herr Luig, ist das richtig? Es kann sein, dass wir hier Mathematik brauchen, zu der Herr Luig noch nicht gekommen ist oder auch nicht kommen wird. Wenn das so sein sollte, dann würde ich Sie bitten, mir einen kleinen Fingerzeig zu geben und sagen, oh, Fourier-Transformation haben wir noch gar nicht gemacht, können Sie was dazu sagen? Und dann würde ich versuchen, eine pragmatische Mathe-Stunde einzuschieben. Aber muss auch sagen, wir haben uns mit Herrn Luig zusammengesetzt, haben versucht, es abzustimmen. Im Wesentlichen sollte es also ganz gut passen. Also was Sie sicher schon gemacht haben, sind sowas wie viele Integrale wahrscheinlich, Differentialgleichungen, Kugelkoordinaten, solche Geschichten. Das können Sie hier alles wunderbar wieder einsetzen. Und dann haben wir als fünftes Kapitel zu den Grundlagen die Postulate. Sie werden sehen, dass die Quantenmechanik mit wenigen Postulaten... Hallo Pia, kommt rein. An dieser Stelle hätte ich einen donnernden Applaus erwartet oder sowas eigentlich, aber gut, kommt rein. Das sind, wie angekündigt, die Übungsgruppenleiter, die sich vielleicht an dieser Stelle einfach kurz vorstellen könnten.
Dann guten Morgen, ich bin Pia, ich habe Life Science studiert und promoviere jetzt eben in der Arbeitsgruppe von Herrn Drascher. L601 um, was ist das, 11.45 Uhr.
Hallo, ich bin Juliane, ich mache die Übungsgruppe auch um 11.45 Uhr, aber in M627. Und ich promoviere auch bei Malte in der Gruppe.
Mein Name ist Sonja und ich habe den späteren Slot um 13:30 in M631. Ja, ich promoviere auch bei Malte. Und vielleicht ein kleiner Fun-Fact. Wer sich meinen Namen nicht merken kann, ich wurde darauf hingewiesen von meinem Chef, dass der genauso ist wie der Elefant in der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Also einfach da nachlesen.
Ich bin Andreas, ich habe Chemie studiert und meine Übungsgruppe ist um 13.30 Uhr in L829.
Sehr gut, vielen Dank. Jetzt haben Sie sozusagen noch Gesichter zu den Übungsgruppen, die ich vorhin in die Tafel geschrieben hatte. Man muss vielleicht an dieser Stelle fairerweise sagen, dass ich gesehen habe, dass sich einige schon, bevor sie euch gesehen haben, für irgendwelche Übungsgruppen registriert haben, was vielleicht ein Fehler war. Ich glaube, sie hätten sogar die Möglichkeit, das jetzt noch zu korrigieren, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Wir haben besprochen, dieses Bonuspunktesystem, Abgabe der Übungen immer mittwochs bis 14 Uhr in den Briefkasten auf L6. Wir korrigieren eine Aufgabe stichprobenartig. Wenn Sie da über Semester mindestens 60% der Punkte erreichen, gibt es 5 Bonuspunkte für die Klausur, für den ersten oder den zweiten Termin. Es gibt keine Anwesenheitspflicht in den Übungen. Pia, willst du noch was zum ersten Übungsplatz sagen? Nein. Aber es ist schon online, ne?
Online ist nicht so schwer.
Okay, ein leichtes erstes Übungsblatt. Gut, gut. Gibt es denn Fragen an unsere Übungsgruppenleiter? Eine super Frage. Die Übungen sind immer freitags. Diese Woche ist Karfreitag, deswegen finden keine Übungen statt. Und da Sie ja die Chance hätten, ab jetzt das erste Übungsblatt zu bearbeiten und dieses Übungsblatt immer dann die Woche drauf am Freitag besprochen wird, wäre also der Abgabetermin der Lösung für das erste Übungsblatt nächste Woche Mittwoch, 14 Uhr, und dann Beginn der Übungen nächste Woche Freitag, dann eben um 13.30 Uhr beziehungsweise um 11.45 Uhr. Beginn also dann nächste Woche. Und dann ist der letzte Freitag in der Vorlesungszeit auch der letzte Tag der Übung. Es gibt mindestens einen Mittwoch, der auf einen Feiertag fällt. Da ändert sich aber an der Abgabezeit genau gar nichts. Wir arbeiten rund um die Uhr und Tag und Nacht und auch an Feiertagen. Und deswegen leeren wir auch am Feiertag Mittwoch um 14 Uhr unseren Briefkasten. Vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit unserem Übungsteam dann nächste Woche. Vielleicht noch ein Punkt. Das ist jetzt nicht abgesprochen, das ist ein bisschen gemein. Wann auch immer Sie das Übungsblatt vor sich haben und den Eindruck haben, da weiß ich überhaupt nicht, was gefragt ist, oder ich brauche dann Diskussionspartner. All diese Menschen haben ihre Büros auf L8, nämlich in den Räumen L832 und L833 und L834. Ich würde Sie gerne ermutigen, gehen Sie da einfach vorbei. Also ich habe den Eindruck, wir freuen uns immer über Besuch und diskutieren gerne mit Ihnen, wenn Sie irgendeine Frage haben. Das ist viel, viel sinnvoller, als wenn Sie jetzt irgendwie stundenlang in den Abend hinein vor diesem Blatt sitzen und draufstarren und nicht weiter wissen. Kommen Sie vorbei, fragen Sie. Wir verraten nicht alles, aber auch nicht nichts, so kann man es vielleicht sagen. Dann zurück zum Inhaltsverzeichnis. Nach diesem Abschnitt Grundlagen kommt ein Abschnitt 2 zu wichtigen Modellsystemen. Das erste Modellsystem trägt den schönen philosophischen Namen das freie Teilchen. Und mit Teilchen ist jetzt also natürlich irgendwie nicht ein Plunder oder sowas gemeint, sondern zum Beispiel ein Elektron. Und frei bedeutet, dass sich dieses Elektron nicht in irgendeinem Molekül aufhält, sondern ganz allein im Universum ist und sich dort frei bewegen kann. Und das kann man auch quantenmechanisch beschreiben und das gucken wir in Kapitel 6 an. Kapitel 7 ist ein mathematischer Einschub. Das ist nämlich der Einschub, die Fourier-Transformation. Das ist eine sehr wichtige mathematische Operation, die wir brauchen werden in, ich glaube, allen physikalischen Chemievorlesungen, PC1 bis PC4, die in der Mathematik, glaube ich, nicht rankommt. Deswegen machen wir die hier und hier, machen wir sie im Zusammenhang mit Fourier-Transformation und Unschärferelation. Unschärferelation, Heisenbergsche Unschärferelation, kam das mal in der Schule dran? Ort-Impuls-Unschärfe oder sowas? Energie-Zeit-Unschärfe, manche haben davon was gehört. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann präsentiert das hier in Kapitel 7. Kapitel 8 ist das Gegenstück zum freien Teilchen, das ist das Teilchen im Kasten. Unser Teilchen ist jetzt eingesperrt und dann verhält es sich völlig anders, als Sie es vielleicht erwarten würden. Und das ist sozusagen die erste Näherung, wie ein Elektron in einem Molekül enthalten sein kann, auch wenn natürlich ein Kasten ein sehr grobes Modell ist für ein Molekül. Kapitel 9 ist ein weiteres quantenmechanisches Modellsystem. Das ist der starre Rotator. Sie sehen schon, da geht es um irgendwas, was sich dreht. Und es sind hier also es geht hier um quantenmechanische Drehimpulse. Da geht es zum einen um Molekülrotationen, aber es geht auch um einen anderen quantenmechanischen Drehimpuls, nämlich den Spin. Sie kennen das als Elektronenspin aus der Mackingschen Notation mit Spin Up und Spin Down. Sie kennen es vielleicht aus der Kernspin-Resonanz. Ein wichtiges Modellsystem dafür ist der starre Rotator. Und als letztes Modellsystem, unter 10. wollen wir den harmonischen Oszillator besprechen. Harmonischer Oszillator ist das Modell, mit dem man zum Beispiel Molekülschwingungen beschreibt. Abschnitt 3, da gehen wir jetzt zu chemischen Systemen über, und zwar zunächst zu Atomen. Und das erste Atom, hatte ich schon versprochen, wird das Wasserstoffatom sein. Das wird Kapitel 11 sein. Dann kommt in Kapitel 12, kommen Mehrelektronenatome. Auch hier gilt natürlich wieder, wenn Sie gefragt werden, was ist Ihr Lieblings-Mehrelektronenatom, sagen Sie Helium. Aber wir gucken auch weitere an. Und in Kapitel 13 beschäftigen wir uns dann mit Spins, die Sie eben genau dann brauchen, wenn mehrere Elektronen im Spiel sind. Kommt Abschnitt 4, Moleküle. Und hier haben wir in Kapitel 14 die chemische Bindung, also die chemische Bindung zwischen zwei Atomen, die wir dann eben theoretisch quantenmechanisch auch beschreiben können. Kapitel 15 sind Molekülorbitale. Ich vermute, dass Stefan Mecking Ihnen Bilder gezeigt hat von irgendwelchen kegelähnlichen Molekülorbitalen oder so Keulen, die irgendwie farbig in den Raum hineinragen. Was es eigentlich damit auf sich hat, das können Sie eigentlich erst verstehen, nachdem Sie diese Veranstaltung gehört haben. Müssen Sie aber noch ein bisschen gedulden bis zu Kapitel 15. Und Kapitel 16 sind dann verschiedene mathematische Verfahren. Ich würde vielleicht LCAO hier mal erwähnen. LCAO für Linearkombination von Atomorbitalen. Ist der Begriff schon mal gefallen? Das würden wir einfach hier nochmal auf eine solide mathematische Grundlage stellen. Und ja, vielleicht noch als weiteres Stichwort Variationsrechnung. Und dann gibt es noch einen letzten Abschnitt, Abschnitt 5, Grundlagen der Spektroskopie. Das ist sozusagen die Anknüpfung, oder ich muss anders sagen, Sie erinnern sich vielleicht noch an meinen Überblick mit PC1 bis 4 und PC3 kamen sowohl kompliziertere Moleküle dran, da würde also dieser Abschnitt hier anknüpfen und PC3 beschäftigt sich mit Spektroskopie und da würde eben dieses Grundlagen der Spektroskopie hinführen. Und hier haben wir drei kurze Kapitel. Kapitel 17 nennt sich Wechselwirkung mit elektromagnetischer Strahlung. Wechselwirkung mit elektromagnetischer Strahlung. Kapitel 18 beschäftigt sich mit Besetzungswahrscheinlichkeiten. Und Kapitel 19 mit dem Begriff des Übergangs-Dipol-Moments. Das sagt Ihnen jetzt natürlich irgendwie nicht sehr viel, Übergangs-Dipol-Moment, aber das wird sich dann ja gegen Ende der Vorlesungszeit geändert haben. Das, diese 19 Kapitel sind der Fahrplan für diese Veranstaltung. Haben Sie an dieser Stelle noch Fragen? Üblicherweise würde ich mich mit Ihnen darauf einigen wollen, dass wir unsere 90-minütige Vorlesung durch eine 5-minütige Pause unterbrechen. Das haben wir heute nicht gemacht, weil ich heute inhaltlich nicht einsteigen will. Ich würde sozusagen jetzt demnächst zum Ende kommen, aber üblicherweise würden wir nach 45 Minuten irgendwie einmal kurz zum frische Luft schnappen oder Kaffee trinken oder was auch immer, eine Pause einbauen. Überlegen Sie noch mal kurz, ob Sie Fragen haben, die vielleicht für andere auch interessant sind. Dann würden wir die noch eben besprechen. Ansonsten würde ich auch noch einfach hier vorne stehen bleiben und individuelle Fragen mit Ihnen diskutieren. So ist es. Genau. Sie bekommen die 5 oder nicht. Dieses System hat aus meiner Sicht zwei entscheidende Vorteile. Erstens, wir möchten nicht, dass Sie eine perfekte Lösung brauchen. Weil wenn Sie wüssten, dass Ihnen eine perfekte Lösung was nützen würde, wären Sie motiviert, die Lösung einfach irgendwo abzuschreiben. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass Sie sich einfach damit beschäftigen. Sie sollen sich aber immerhin seriös damit beschäftigen, Sie sollen sich Mühe geben und deswegen diese 60%. So unter uns ein kleiner Trick bei diesen 60% ist, dass Sie beim ersten Übungsblatt wahrscheinlich 10 Punkte bekommen können, beim zweiten Übungsblatt 10 Punkte und so weiter. Wir haben immer noch die Chance, beim letzten Übungsblatt 800 Punkte zu vergeben, sodass wir sicherstellen können, dass Sie tatsächlich jedes Übungsblatt bearbeiten. Das ist die Idee dabei. Die 60% beziehen sich darauf, dass wir eine Aufgabe auf jedem Übungsblatt korrigieren. Für diese Aufgabe gibt es eine mögliche Punktzahl. Wir werden dann am Ende des Semesters die möglichen Punktzahlen aller korrigierten Aufgaben addieren. genauso wie die von Ihnen erreichten Punktzahlen. Und wenn Sie 60% aller möglichen Punkte erreicht haben, dann kriegen Sie 5 Bonuspunkte in der Klausur. Und die Klausur hat auch nicht 1000 erreichbare Punkte, sondern 100 erreichbare Punkte. Korrekt, genau. Also ob Sie in die Übung kommen oder nicht, ist Ihnen völlig überlassen. Genau, das ist sozusagen das Problem der Stichprobe. Ja? Also wir wollen Ihnen nicht vorher sagen, welche Aufgabe wir korrigieren werden, weil Sie dann nur diese Aufgabe bearbeiten. Wir wollen aber auch nicht alle Aufgaben korrigieren, weil wir sonst nichts anderes mehr machen. Und deswegen losen wir einfach eine Aufgabe raus oder gucken uns an, ob jetzt irgendeine Aufgabe völlig schief gelaufen ist, dann würden wir die vermutlich nicht wählen. Genau. Und falls Sie tatsächlich mal auf dem Übungsblatt keine Punkte abgreifen, ist auch nicht schlimm, weil Sie ja die Chance haben, über die anderen Übungsblätter wieder zu kompensieren. Dann sehe ich zumindest zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Fragen mehr. Wir vertagen uns dann auf nächste Woche Dienstag. Ich wünsche Ihnen schöne Ostern. Bis dahin. Vielen Dank.